Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Milch, die gab es früher in den Varianten Kuh, Ziege und vielleicht auch noch Schaf, aber jedenfalls immer als tierisches Produkt. Mittlerweile gibt es Milch immer öfter auch in der pflanzlichen Ausgabe auf Soja-, Mandel- oder Haferbasis. Denn wir leben in einer Zeit, in der wir beim Thema Ernährung neue Wege gehen, ob wir dabei allerdings auch immer in der richtigen Richtung unterwegs sind. Darum geht es heute im Gespräch mit unserem Gast, Professor Dr. Wilhelm Windisch, dem Leiter des Lehrstuhls für Tierernährung an der TU München. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich bin sehr gern im Radio.
Mögen Sie eigentlich Hafermilch im Kaffee oder so?
Ich habe Hafermilch im Keller und wenn Kinder kommen, dann kommt die auch mal auf den Tisch. Kann man durchaus trinken. Ich sage dann zwar nicht Hafermilch dazu, sondern Haferdrink.
Okay, aber wenn die im Keller steht und Leute erst das bekommen auf Nachfrage, dann heißt das, Sie sind jetzt kein solcher Fan.
Nein, ich bin kein Fan. Ich liebe Milch in der originalen Form.
Sind denn eigentlich Hafermilch und Kuhmilch vergleichbar, was die Nährstoffe angeht?
Eigentlich nicht. Es ist ein ganz anderes Ausgangsprodukt. Allein der Eiweißgehalt oder die Zusammensetzung der Kohlenhydrate, des Fettes ist also wirklich anders. Die Hafermilch oder der Haferdrink, der hat ja die Funktion, dass er vor allen Dingen den Kaffee bereichert und ergänzt, so wie es die andere Milch machen soll. Aber sie werden wohl kaum eine Bechamelsoße mit Hafermilch machen.
Und warum Nutztiere nicht nur nützlich sind, sondern sogar essentiell für eine funktionierende Landwirtschaft und wie wir die Welt gar nicht komplett vegan ernähren könnten, selbst wenn wir das wollten, darüber reden wir in den kommenden beiden Stunden hier im HR1 Talk. Und ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Der Kampf gegen den Hunger und der Kampf gegen die Klimakrise. Das sind zwei der Hauptgründe, warum Menschen sich von ihrem Fleischkonsum verabschieden und sich stattdessen vegetarisch bzw. vegan ernähren. Wilhelm Windisch, Agrarwissenschaftler und Experte für Tierernährung. Keine Tiere mehr essen und nur noch Getreide anbauen und alle werden satt. Das klingt jetzt nach einer universellen Lösungsformel. So einfach ist es aber nicht. Warum nicht?
Ja, gehen Sie einfach mal aufs Feld raus, fahren Sie mit dem Fahrrad durch die Landschaft, schauen Sie nach rechts und links, was können Sie essen? Selbst wenn Sie durch Getreidefelder fahren, Sie können nur einen Bruchteil von dem essen, was dort wächst. Das Allermeiste, was die Landwirtschaft macht, ist nicht essbar. Da gibt's Nutztiere, die können dieses Nicht-Essbare, das sowieso vorhanden ist, in etwas Essbares überführen. Ungefähr die gleiche Menge an veganer Nahrung kriegen Sie umsonst sozusagen nochmal obendrauf mit den Nutztieren.
Weil die Nutztiere das nochmal verwerten, was wir nicht verwerten können.
Genau.
Und selbst wenn man jetzt sagen würde, egal, wir möchten trotzdem auf Getreideanbau umstellen, gäbe es denn weltweit überhaupt so viel Flächen, um die Menschheit zu ernähren?
Da streitet man sich drüber. Die Veganer sagen, es gäbe momentan genügend Flächen, wenn wir keine Futtermittel für Tiere anbauen würden. Andere sagen, wenn wir die ganzen Nebenprodukte der Tierhaltung, also die Wirtschaftsdünger, den Mist und die Gülle, wenn wir das nicht, diese Kreislauffunktion an Nährstoffen nicht nützen, dann bekommen wir ein kleines Problem mit der Erntemenge. Also man muss beides in der richtigen Balance haben, damit man auch genügend vegane Nahrung bekommt.
Was ist denn mit dem Dünger? Also man hat natürlich aus Pflanzenresten kann man Kompost machen, das ist klar. Und wir haben den tierischen Dünger. Welches von beiden ist denn gehaltvoller für den Ackerbau?
Wenn Sie den Kompost machen, also wenn Sie zum Beispiel Gründüngung machen und Sie arbeiten das grüne Material dann ein, dann zerfällt das grüne Material sehr, sehr schnell. Die Blätter zerfallen schnell. Und die Freisetzung von Düngerstoffen ist dann nicht zeitgleich mit dem Bedarf der Kulturpflanze, mit dem Weizen, der da zum Beispiel wächst. Und dann ist eine Freisetzung von Stickstoff in die Umwelt, die ist dann umsonst und die geht zum Beispiel ins Grundwasser. Also es kommt immer darauf an, dass man den Dünger punktgenau dann ausbringt auf die Pflanzen, wenn sie es brauchen. Sie brauchen was Lagerbares. Und den organischen Dünger von den Nutztieren, den können sie lagern. Sie könnten aber auch Biogasanlage machen und auch diese Gärreste lagern. Auch die gehen gut für die Pflanzenproduktion. Aber Biogas können sie leider nicht essen.
Der Agrarwissenschaftler und Tierernährungsexperte Professor Wilhelm Windisch heute hier im HR1 Talk. Sie ist ein wichtiges Nutztier, aber in den letzten Jahrzehnten hat ihr Ruf sehr gelitten und inzwischen gilt sie vielen schlicht als Klimakiller, weil sie bei ihrer Verdauung umweltschädliches Methangas erzeugt. Die Kuh, die uns mit ihrer Milch versorgt und mit Fleisch und mit Leder für Schuhe und Taschen und Mäntel. Wilhelm Windisch, Experte für Tierernährung an der TU München. Aber nun fressen ja Kühe eben auch Weizen und es gibt das Problem mit dem Methan. Wäre es also besser, weniger Rinder und Kühe zu halten?
Ja, das sind viele verschiedene Zielkonflikte und es sind auch einige Mythen dabei, dass zum Beispiel Kühe Weizen oder Mais oder Soja fressen würden. Das müssen sie gar nicht. Wenn Sie mal so unsere Kühe anschauen, die bei uns auf der Weide stehen, dann kann man sagen, dass mindestens 3/4 der ganzen Milchproduktion völlig ohne diese Kraftfuttermittel entsteht, eben durch die Verwertung von nicht essbarer Biomasse, von denen der Mensch gar nichts hätte. Also diese Umweltwirkungen, die kommen eigentlich erst vom letzten Drittel oder vom letzten Viertel der Milchproduktion her. Das ist schon richtig, dann müssen wir einfach weniger Tiere halten, dann sind wir plötzlich in einem sehr umweltfreundlichen Bereich. Bleibt das Methan? Methan bleibt immer. Ja, Methan werden Kühe immer ausscheiden. Das ist einfach eine wichtige Funktion. Diese Umwandlung von nicht essbarer Biomasse, die Natur hat es eingebaut.
Und es gibt nichts in der Agrarwissenschaft, was man irgendwie machen könnte, um den Kühen oder überhaupt in der Biologie, um den Kühen da irgendwie so ein bisschen ja, zu helfen, weniger Methangas zu erzeugen.
Doch, das gibt schon. Es gibt alle möglichen Zusatzstoffe, die das machen. Man versucht zu züchten, aber eine Mindestmenge an Methan muss einfach sein, sonst funktioniert es von der Biologie her nicht. Also muss ich da gucken, dass pro Kilogramm Milch oder pro Kilogramm Fleisch möglichst wenig Methan emittiert wird.
Ja. Der Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem Tierernährungsexperten Wilhelm Windisch. Herr Windisch, Maikäfer fliegen im bekannten Kinderlied und flogen früher durchaus auch mal in die Suppe. Und das haben sie nicht aus Zufall gemacht, sondern weil sie darin gekocht wurden tatsächlich. Was macht denn den Maikäfer so nahrhaft?
Maikäfer hat Muskeln, Maikäfer hat Eiweiß, Maikäfer hat jede Menge Fett. Der Käfer vielleicht am wenigsten, aber wenn Sie mal die Engerlinge hier nehmen würden, die sind richtig fett.
Okay, und die Maden, um es mal genau zu sagen.
Die Maden, und da gehen dann auch die Hühner drauf. Ja, das wäre so ein richtiges, gutes Futtermittel. Für uns vielleicht weniger attraktiv, aber so würde zum Beispiel die Insektenernährung aussehen, die wir ja auch in der Werbung vielfach haben.
Maikäfer, Suppe gab es ja früher tatsächlich. Hat man wirklich gegessen? Haben Sie schon mal einen probiert oder Engerling oder so?
Ja, wenn Sie nach Asien kommen, dann gibt es natürlich Insekten und die kann man durchaus essen. Die schmecken nussig. Und wenn sie ein bisschen frittiert sind, dann sind sie auch ein bisschen crunchy. Ja, man muss sie natürlich würzen. Salz und ein bisschen was Scharfes drauf, dann geht es schon.
Das denke ich auch. Maikäfer und andere Insekten sind nämlich ein großes Thema. Es klang gerade schon an, wenn es darum geht, auch neue Ernährungsmöglichkeiten nicht nur für die Tiere, sondern auch für Menschen aufzutun. Und wie sinnvoll sowas ist, darüber reden wir gleich. Jetzt gibt's erstmal Wunschmusik für Wilhelm Windisch. Wunderschön entspannt. Nora Jones, Come Away With Me. Und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte.
Ja, Come Away With Me, das ist das Durchbrennerlied mit meiner Frau.
So, ist aber alles gut. Also durchgebrannt vor den Eltern oder durchgebrannt vor dem Alltag?
Durchgebrannt vor dem Alltag, durchgebrannt vor allem.
Dann jetzt Nora Jones.
So won't you try to come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Grillen, Mehlwürmer, Heuschrecken, das alles kann man essen und in den letzten Jahren kommen auch immer mehr solcher Insektenprodukte auf den Markt, weil Insekten wertvolle Proteinlieferanten sind und nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere Nutztiere, denn Weizen, Gras und Heu reichen in der konventionellen Haltung als Nahrung meist nicht aus, deshalb wird zugefüttert, in der Regel Soja und Fischmehl, aber auch Insekten könnten eine Alternative sein und an dieser Stelle haben wir für unseren heutigen Talkgast eine kleine Überraschung am Telefon, Herr Windisch. Ich sage herzlich willkommen, bitte noch nicht den Namen verraten, lieber Gast.
Ja, hallo, Herr Windisch. Freut mich, mit Ihnen im Radio zu sein heute.
Ja, er nickt schon, Herr Windisch nickt schon.
Ich bin ganz überrascht.
Ja, wen haben wir da?
Hallo, Herr Westermeier.
Ja, hallo, Herr Windisch, das ging ja richtig flott.
Ja, es ging flott. Wolfgang Westermeier, Geschäftsführer und Mitbegründer der Firma Farm Insekt. Herr Westermeier, das ist ein Start-up, das mit regionaler Insektenproduktion die Landwirtschaft revolutionieren will. Und eine ganz große Rolle spielt dabei die schwarze Soldatenfliege. Was ist an der so besonders?
Wir haben uns für die schwarze Soldatenfliege entschieden, weil sie ein sehr breites Futterspektrum verarbeiten kann. Und unser Ziel ist ja, dass wir wieder regionale Kreisläufe schaffen und es schaffen, über die Insekten Nährstoffe wieder abzucyceln in den Nährstoffkreislauf. Und da möchte man natürlich möglichst viele Reststoffe auch gut verwerten können.
Hm. Herr Windisch, wie finden Sie das, so einen Gedanken?
Es gibt jede Menge Reststoffe in der Landwirtschaft, die einfach so anfallen und für die wir momentan auch noch gar keine richtige Verwendung haben, weil sie halt schnell verwertet werden müssen, weil sie schnell verderblich sind. Und da ist die Idee dieser kurzen Wege mit den Insekten natürlich sehr, sehr interessant. Ja, oder auch die Abnehmer gibt es. Also Beispiel, Sie können das an die Maden, die Larven an Fische füttern. Damit würden Sie zum Beispiel die Fischproduktion, die Süßwasserproduktion, das ist Forelle, würden Sie wieder in die Landwirtschaft bringen. Sie würden also diese Verbindung wiederherstellen, die eigentlich vor Jahrhunderten vollkommen normal war.
Die schwarze Soldatenfliege für eine grünere Landwirtschaft. Wolfgang Westermeier, Geschäftsführer der Firma Farm Insekt und Überraschungsgast für den Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch heute hier im hr1 Talk. Dankeschön. Wer auf seinen Schwenksteak und seine Bratwurst nicht verzichten will, aber trotzdem kein Tier dafür sterben lassen möchte, für den könnte ein Fleischersatzprodukt eine interessante Alternative sein. Sogar ein Fleischersatzprodukt aus Fleisch. Fleisch aus dem Labor. Auch daran wird inzwischen von Lebensmittelherstellern gearbeitet. Professor Wilhelm Windisch, Leiter des Lehrstuhls für Tierernährung an der TU München, heute unser Gast hier im hr1 Talk. Fleisch, das aus Stammzellen gewonnen bzw. herangezüchtet wird. Was halten Sie von sowas?
Ja, diese Forschung, das heißt dann Cellular Agriculture, so in diesem Fachjargon, da gibt es gerade einen ziemlichen Hype dazu. Man muss natürlich immer dazu sagen, es handelt sich ja auch um ein Nutztier. Ja, also auch diese Zellkulturen, die muss ich füttern. Und jetzt muss ich mir überlegen, und es wird auch in dieser Werbung auch nie gesagt, ja, was ist denn das Futter dieser Zellkulturen?
Ja, was ist denn das Futter?
Das Futter ist reine Glucose, reine Aminosäuren. Das sind die Bausteine, aus denen Eiweiß gebildet wird. Das ist die höchstwertigste Nahrung, die man sich als Mensch überhaupt vorstellen kann. Das ist genau das, was Sie bekommen, wenn Sie parenteral, also unter Umgehung des Verdauungstrakts, in die Vene hinein ernährt werden, weil sie nichts mehr essen können. Hm. Ja, das ist das, was im Blut schwimmt, wenn man etwas gegessen hat.
Okay, also was heißt das jetzt? Das könnten wir auch direkt zu uns nehmen.
Das könnten wir direkt essen. Und es wird gemacht, woraus wird es gemacht? Es wird gemacht aus Maisstärke, aus Sojaprotein. Ja, also wir nehmen ohnehin schon vorhandene vegane Lebensmittel, bauen die mit einem irren chemischen und auch Energieaufwand
um
zu diesen kleinen Bausteinen, verfüttern das unter Verlust an die Zellkultur und dann ernten wir etwas, wo wir dann sagen, okay, das ist, tut uns aber moralisch gut.
Hm.
Ja?
Hm.
Also aus der Sicht des Tier, der Ethik vielleicht okay, wenn es jemand nicht haben will, aber aus Sicht der Nachhaltigkeit momentan nicht machbar. Das heißt aber nicht, dass man die Forschung nicht machen soll. Ja, man muss natürlich das Gesamte sehen, aber insgesamt ist es momentan nicht nachhaltig.
Der Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch, heute zu Gast im hr1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
9 von 10 Menschen in Deutschland essen Fleisch. 55 Kilo waren das im letzten Jahr pro Kopf. Fleisch, das 669 Millionen Hühner, 52 Millionen Schweine und rund 3 Millionen Rinder geliefert haben. Fleisch für den täglichen Bedarf, für den sommerlichen Grillabend und natürlich auch für den klassischen Sonntagsbraten. Wilhelm Windisch, Tierernährungsexperte an der TU München. Gibt es denn bei Ihnen auch noch den klassischen Sonntagsbraten?
Ja, den gibt's schon noch. Den gibt's ab und zu. Wir machen das so, wie wir Lust dazu haben. Grillen auch manchmal und essen auch Wurst und verarbeitete Produkte.
Aber eben nicht jeden Tag. Und das war früher zum Beispiel ja auch ganz normal. Es gab ja nicht jeden Tag Fleischtag, ne?
Ja, ich kenne das durchaus. In meiner Kindheit war das völlig normal, dass man das nicht macht.
Milchtage, Mehltage,
ja.
Ja, andere Tage. Welche Art von Fleisch mögen Sie am liebsten?
Ich mag das Fleisch am liebsten in möglichst originalem Zustand.
Ja, also heißt das jetzt roh?
Also zum Beispiel, ja doch, so ein
okay, so ein Tatar oder sowas.
Medium ja. Oder rare so, gebratenes Steak ist natürlich hervorragend. Aber auch der Schweinsbraten, der ist natürlich okay. Ganz toll. Also ich mag eigentlich alle diese Formen. Ich mag sie immer zusammen mit viel Gemüse.
Das ist wichtig.
Das muss dabei sein. Sonst schmeckt das Fleisch allein, schmeckt ja nicht so gut.
Wir beide füllen gleich den HR1 Fragebogen aus und ich bin sehr gespannt. Der HR1 Talk heute mit dem Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch und wir beide füllen jetzt den HR1 Fragebogen aus. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte.
Ja. Ach, da bin ich ganz schlecht.
Ja, wir werden sehen. Also, mein schönstes Privileg als Tierernährungsexperte ist,
dass ich so viele Dinge verbinden kann miteinander. Also ich kann die ganzen Pflanzen miteinander verbinden. Ich weiß, was Futtermittel sind. Und das kann mir auch für mich selber, für meine eigene Nahrung und für meine eigene Ernährung ganz, ganz viel bringen.
Mich bringt es auf die Palme, wenn
Leute nur nach Tabellen oder nur nach Durchschnitten gehen und dann so Verkürzungen machen und nicht hinschauen.
Ein halbes Pfund Butter kostet.
Oh, derzeit, glaube ich, ziemlich teuer geworden. Ich glaube, so, jetzt darf ich keine Marke nennen. Ja, aber so die Standardbutter, die wir immer kaufen, die kostet jetzt, glaube ich, 3,20 Euro oder so.
Ja, das hat ordentlich angezogen. Peinlich war mir zuletzt.
Nach der Pandemie, wo man wieder reisen konnte, letztes Jahr, natürlich, wo das erste Mal wieder was richtig rausging, erste Dienstreise und glatt meinen Koffer im Zug stehen lassen. Ja, ich war es überhaupt nicht mehr gewohnt.
Nicht mehr das Reisen gewohnt. Bereut habe ich.
Bereut? Wirklich bereut? Nichts. Nein, nein.
Fleisch oder Gemüse?
Beides.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass wir zuhören müssen.
Ich möchte gern mal einen Abend verbringen mit.
Einen Abend verbringen? Tja, da.
Offenbar schon alle Menschen getroffen, denen Sie jemals begegnen wollten.
Nein, das ist so richtig. Also was würde ich machen? Ich würde mir einen Nobelpreisträger mal raussuchen und mit ihm sprechen.
Ja? Okay, das klingt nach einem guten Plan. Vegan ist für mich
etwas sehr, sehr Einseitiges. Ja? Rückzug auf einen ganz bestimmten Punkt. Und da nimmt man sich doch sehr viel Buntheit und Vielfältigkeit. Aber ich akzeptiere das. Ich glaube, dass viele Menschen vielleicht das nur in einer Lebensphase machen.
Zufrieden bin ich erst, wenn
wenn ich weiß, dass das, was ich getan habe, gemacht habe, dass das passt, dass es gut ist. Und dieses Gefühl, das kommt von selber. Irgendwann ist es dann da.
Ich habe Angst vor.
Angst vor? Unzulänglichkeit.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
Unten rechts, ganz unten. Ach, das sind uralte Lehrunterlagen für die Vorlesung. Das
ist die man sich noch nicht traut wegzuschmeißen. Ja. Das Letzte, was ich geklaut habe, war
ganz lang zurückdenken. Ich glaube, das waren Zigaretten.
Okay.
Aber ich glaube, das ist verjährt.
Und Rauchen ist auch schon vorbei.
Rauchen ist auch schon vorbei. Das ist irgendwie 50 Jahre so als 14-Jähriger. Okay. So,
schon ne? Fast nicht mehr wahr. Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt vom Agrarwissenschaftler Professor Wilhelm Windisch, heute zu Gast hier bei uns im HR1 Talk. Nicht nur der Mensch sollte sich gut ernähren, sondern auch das Tier, vor allem wenn es als Nutztier gehalten wird. Wilhelm Windisch, Agrarwissenschaftler und Tierernährungsexperte. Wie sinnvoll ist das eigentlich, Tiere mit Sachen zu füttern, die vorher erst noch aufwendig verarbeitet werden müssen, also Tiermehl, Soja und Ähnliches?
Ja, da muss man dann natürlich auch Aufwand und Nutzen immer in Abwägung bringen. Diese Aufbereitung, also zum Beispiel Soja-Aufbereitung, das ist ja nicht deshalb, weil man so an die Tiere verfüttern will, sondern man nimmt das Öl heraus für die menschliche Ernährung, dann bleibt eben etwas zurück. Ja? Da ist also die Aufbereitung nicht für die Fütterung, sondern für den Menschen gemacht. Dieses Material, das muss natürlich dann sehr, sehr genau beschrieben sein, sicher sein. Beim Tiermehl, das füttert man ja eigentlich kaum. Ja, da ist die Aufbereitung, besteht darin, dass es extrem stark erhitzt wird. Dieses Material ist also schon so verbrannt, dass es als Tierfutter dann auch gar nicht mehr so taugt. Ja, das wollen wir auch gar nicht haben. Wir wollen Futtermittel haben, die sehr, sehr gut aufbereitet sind, hochverdaulich, sicher, keine schädlichen Inhaltsstoffe haben, sodass auch die Lebensmittel gut sind und vor allen Dingen gut beschreibbar.
Kommen wir dann eigentlich erst von diesen verarbeiteten Futterstoffen weg, wenn wir alle weniger, aber bessere Qualität haben wollen bei Fleisch?
Eigentlich nicht. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Qualität, also man schafft das gar nicht ohne verarbeitete Futtermittel. Also man kann Tiere gar nicht auf, sage ich mal, natürliche Weise in großen Mengen ernähren.
Man könnte sie schon, aber dann wäre es ineffizient. Ja, weil vielmals die Futtermittel in ihrer Zusammensetzung sehr stark schwanken. Und dann ist mal mehr oder weniger Eiweiß drin. Das erzeugt dann mehr oder weniger Stickstoffemissionen. Das ist alles unnötig. Also ich brauche eine gute Beschreibung. Ich möchte es sehr, sehr präzise machen. Sie tun sich ja auch nach Kalorien ernähren. Oder man versucht es zumindest. Und wenn man es nicht richtig macht und zu viel drin hat, dann nimmt man halt zu. Und genau das Gleiche passiert mit den Nutztieren natürlich auch.
Wir hatten es heute schon ein paar Mal, der Kreislaufgedanke. Und die Tiere sind quasi der zweite Kreislauf nach dem Ackerbau. Das heißt also ganz klar, wenn wir in eine gesunde Balance wollen, dann brauchen wir das eine und brauchen wir das andere.
Ja, da kann man mal die Reihenfolge eigentlich ganz gut benennen. Erst kommt der Teller. Also alles, was die Landwirtschaft macht, muss erst einmal auf den Teller. Was geht, was auf den Teller passt, gehört auf den Teller. Ja, dann bleibt da noch ganz viel übrig, das nicht auf den Teller passt und das gehört in den Trog. Und auch da ist nicht alles für den Trog geeignet. Und dann bleibt irgendwas noch übrig, das kann ich dann in den Tank tun. Also ich würde es dann in die Biogasanlage zum Beispiel packen. Aber ist ja auch nichts anderes.
Und wir brauchen das, was eben die Tiere produzieren, also diesen Dünger, den brauchen wir wiederum für die Landwirtschaft. Und daraus wird dann quasi der Kreislauf.
Ja, daraus wird der Kreislauf. Mhm. Man könnte den Mist auch nochmal in die Biogasanlage tun. Ja, kann man noch ein bisschen Energie draus gewinnen. Und auch das, was übrig ist, ist immer noch ein guter Dünger.
Aber die interessante Frage ist, wir könnten die Tiere eigentlich gar nicht rausnehmen. Also selbst wenn wir das in einer rein vegetarischen oder veganen Gesellschaft wollten, oder können wir das?
Wir könnten es schon. Wir würden dann etwa auf die Hälfte der Nahrung verzichten, die wir bei dieser balancierten Landwirtschaft gewinnen könnten. Wir müssten also die doppelte Fläche benutzen, um die gleiche Menge an Menschen satt zu machen. Und das ist ein Problem.
Der Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem Tierernährungsexperten Wilhelm Windisch. Herr Windisch, wer beruflich so viel mit Tieren zu tun hat wie Sie, hat er privat auch welche?
Ja, wir hätten immer gern, oder wir sprechen drüber, mal einen Hund oder mal eine Katze. Und
aber?
So. Aber wir haben es nicht, ja. Es gibt so ein schönes Sprichwort, erst wenn die Kinder draußen sind aus dem Haus und der Hund gestorben ist, dann beginnt das Leben.
So. Jetzt gibt's Wunschmusik und zwar eigentlich eine Musik, von der ich nicht dachte, dass Sie sich sowas wünschen würden. Es ist Peter Fox aus dem, wie ich finde, großartigen Album Stadtaffe, schüttel deinen Speck. Was mögen Sie an dem Song so?
Das ist die unbändige Freude am Tanzen. Ich tanze gern.
So ist es. Und deshalb jetzt, Peter Fox, schüttel deinen Speck.
Mama, zeig mir dein Gepäck, Baby. Komm, schüttel Bug und Heck. Perle, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, ah, schüttel dein Speck, ah. Mama, zeig mir dein Gepäck, Baby. Komm, schüttel Bug und Heck. Perle, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, ah, schüttel dein Speck, ah.
Immer mehr Ackerflächen, die Naturräume vernichten, sinkende Grundwasserspiegel, Insektensterben, Überdüngung, Erosion, zu viel Methangas, Massentierhaltung. Das alles sind die problematischen Begleiterscheinungen der modernen Landwirtschaft. Und die Frage ist, wie wir zu einem guten Nebeneinander und Miteinander von Natur und landwirtschaftlicher Nutzung kommen. Professor Wilhelm Windisch, Agrarwissenschaftler und Tierernährungsexperte. Eine gesunde Kreiswirtschaft, ist das der Weg, den wir perspektivisch gehen müssen?
Ja, eine standortgerechte Kreislaufwirtschaft, ja, weil jeder landwirtschaftliche Betrieb ist unterschiedlich von den anderen und auch auf dem Betrieb selbst sind die Flächen völlig verschieden. Mhm. Ja, wir müssen das sehr, sehr präzise machen. Da hilft uns übrigens die Digitalisierung sehr stark dabei, dass wir jeden Quadratmeter genau erfassen können, müssen es präzise machen, angepasst an die jeweilige Situation.
Aber das wäre so ein bisschen eine Rückkehr zu der Landwirtschaft von früher. Kann das eigentlich funktionieren?
Also wäre es eigentlich nicht. Ja, früher haben die Leute ja...
Aber auch im Kreislauf gewirtschaftet,
sie
ganz
mussten,
stark.
Ja. Sie mussten das im Kreislauf auf dem eigenen Betrieb machen. Mhm. Wir könnten den Kreislauf, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel die Nebenprodukte der Verarbeitung von Lebensmitteln hier nehmen, ja, wenn Sie sich ein 405 Mehl kaufen im Geschäft, dann kommt immer noch ein Kilo Mehl, kommt ein Pfund Kleie dazu. Das wird ja nicht auf dem Betrieb erzeugt, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, sondern das ist in der Region. Also Sie müssen diese Kreisläufe auf der Region betrachten.
Auf regionale Verbünde, ja, genau, dann ausweiten, ja. Und so. Ist Bio eigentlich grundsätzlich immer das bessere Produkt? Also glückliches Schwein und glückliches Rind, ist das auch gesünder für uns immer?
Bio ist etwas, ja, das ist etwas zum Vermarkten. Da sind gute Konzepte dabei. Es sind aber auch viele, viele Verbote dabei, die meiner Meinung nach überkommen sind. Das ist die Ideologie der 80er Jahre, des letzten Jahrtausends. Da muss man vielleicht manche Sachen über Bord werfen. Man sollte vielleicht Bio und konventionell nicht mehr gegeneinander ausspielen. Man sollte von allen Bereichen das Gute, das Nachhaltige suchen und eine Synthese draus machen und gucken, dass man wirklich mit den Dingen, die wir jetzt haben, mit den Instrumenten, wirklich das Beste draus machen.
Der Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch heute im HR1 Talk. Rindersteak, Laborfleisch, Heuschreckenmehl, Tofu-Burger, Vollkorn-Snacks. Wie schmeckt eigentlich unsere Zukunft? Das ist eine der großen Fragen unserer Zeit und angesichts der wachsenden Hungerprobleme auf dieser Welt drängender denn je. Wilhelm Windisch, Tierernährungsexperte an der TU München. Welche Rolle wird die Gentechnik spielen, wenn es darum geht, Pflanzen und Tierarten zu züchten, die besser mit dem Klimawandel und mit den Folgen zurechtkommen?
Eine fundamentale Rolle, ganz fundamentale Rolle. Leider ist es so, dass der Begriff Gentechnik völlig verbrannt ist.
Mhm. Verbrannt. Ganz mit den, negativ belegt, ja.
Mit diesen Techniken, mit den Techniken, die ja auch aus den 80er Jahren stammen, also Genmais, Gensoja und so. Was wir aber heute machen, ist etwas völlig anderes. Es ist nichts anderes wie die normale Züchtung. Wenn Sie sich vorstellen, die Gene oder das Genom, das ist also ein Text, der geschrieben mit Wörtern von hier bis zum Mond reicht und wieder zurück. Wir erkennen die Schreibfehler. Wir können einzelne Buchstaben austauschen und verändern und dadurch Eigenschaften machen. Also wenn sich zum Beispiel eine Mutation einschleicht und statt Wissenschaft zum Beispiel Wissenschaft dann drin steht, ja, dann können wir das I wieder mit einem S austauschen und dann ist der Sinn dieses Wortes in dem ganzen Text wieder richtig.
Also Gentechnik verstanden in diesem Sinn, ja.
Das ist Gentechnik, das ist moderne Gentechnik. Und Sie können es auch nicht unterscheiden. Es kommt das gleiche Produkt raus. Also ein Genmais, da ist tatsächlich etwas verändert worden, dass in dem Genom, da kommen fremde Gene hinein. Das ist mit der modernen Gentechnik überhaupt nicht mehr der Fall.
Wie wird unsere Ernährung in 50 Jahren aussehen? Werden wir immer noch echtes Fleisch essen oder sind wir dann alle ein Volk von Vegetariern geworden?
Also, das ist die Frage, ob wir überhaupt die Kalorien herkriegen. Mhm. Ja, also viele sagen, das können wir vielleicht mit pflanzlicher Basis noch schaffen. Wir werden auf jeden Fall wesentlich weniger Lebensmittel tierischer Herkunft verzehren. Also ich schätze mal, dass wir allenfalls mal ein Drittel bekommen. Ja, und dann ist die Frage, wer bekommt es? Wird es auch wirklich gerecht verteilt?
Was ist die wesentlichste Stellschraube in diesem ganzen Zukunftsszenario? Was ist das, was jetzt ganz dringend angegangen werden muss?
Das ist ein Konzept, ein Gedankenkonzept, ein Konzept, wie können wir die zur Verfügung stehende Fläche zur Erzeugung von Biomasse nutzbar machen? Und diese Biomasse so weit wie möglich in vegane, direkt in vegane Nahrung überführen. Selbstverständlich, der Teller hat immer Vorrang vor dem Trog. Ja. Dazu brauchen wir zum Beispiel auch die Gentechnik.
Ja. Lieber Herr Windisch, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto. Das ist ganz Ihnen überlassen.
Also ich habe eigentlich so zwei Sprüche, die ich auch anderen Leuten immer sage. Also das eine heißt, das hat mein Schwiegervater in Ehe von aus der ersten Ehe, der hat das immer gesagt. Der sagt immer, nicht schreien vor die Schläge. Nicht schreien vor den Schlägen.
Ja? Okay.
Also das heißt, wenn irgendwas bedrohlich wird und so heißt, wart's ab. Wart's ab, bis es wirklich kommt, bis das wirklich soweit ist. Wenn dann andere weinen, weil sie Schläge bekommen haben, dann sage ich immer, weinen hilft nicht, lachen auch nicht, ist aber viel lustiger.
Wilhelm Windisch, ganz herzlichen Dank. Und unseren hr1 Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören uns allen einen guten Sonntag.
HR1, genau meins.